Erfahrungen aus der Seelsorge an muslimischen Frauen und Mädchen. Zuerst möchte ich ein Gotteswort lesen, und zwar aus Römer 9, Vers 16. Dort steht: So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Das Thema, welches mir gestellt wurde, lautet Erfahrungen aus der Seelsorge an muslimischen Frauen und Mädchen. Ich möchte vorausschicken, dass ich keine Patentlösung dafür habe, wie muslimische Frauen und Mädchen zu Christus finden. Der Vers aus Römer 9, Vers 16 zeigt uns, dass es auch hier jeweils ein Eingreifen des Heiligen Geistes ist, wenn eine muslimische Frau zum Glauben an Christus kommt. Anhand von praktischen Beispielen möchte ich meine wesentlichen Erfahrungen darstellen. Ich selbst bin im Nahen Osten geboren und aufgewachsen. Meine Eltern hatten Landwirtschaft und unser Kutscher war Muslim und wohnte mit seiner jungen Frau mit uns auf dem Hof. Eines Tages, ich war vielleicht 5 Jahre alt, wurde ich Zeuge, wie er auf seine Frau mit einem rohen Eichenprügel, an welchem die Astspitzen noch dran waren, einhieb, ohne aufzuhören. Sie schrie auf, aber durfte sich nicht von der Stelle bewegen, weil er sonst noch wütender geworden wäre. Ich war so entsetzt, dass ich wegrannte und betete: Lieber Gott, ich danke dir, dass ich ein deutsches Christenmädchen und keine arabische Muslimin sein muss. Das war meine erste echte Konfrontation mit dem Islam. Aber mein Gebet hat der armen Frau wenig genützt. Etwas später schlug der muslimische Nachtwächter, ein Beduine, in der Wut seine Frau so lange, bis sie tot war. Das ist nach dem Koran nicht erlaubt, aber passiert doch immer wieder. An diesen beiden Beispielen ist mir schon in jungen Jahren das völlige Ausgeliefertsein der arabischen Frau an den Mann klar geworden. Die beiden Frauen mussten dies über sich ergehen lassen, ob sie wollten oder nicht. Sie konnten nur aufschreien. Und dieser Aufschrei der islamischen Frau durch die Jahrhunderte muss uns Missionarinnen in den Ohren gellen und unser Herz mit Liebe von oben erfüllen lassen, um unseren islamischen Schwestern, wo immer möglich, davon zu sagen, dass da einer ist, der sie liebt, Jesus Christus. Und ich glaube, dass dies einer der wichtigsten Punkte ist, denn nur dann können diese Frauen Hoffnung bekommen, Hoffnung auf ein besseres Leben, wenn auch für sie vielleicht nicht mehr in dieser Welt, sondern erst in der ewigen. Deshalb ist mir persönlich auch die Radio- und Kassettenarbeit so wichtig, dass das Wort von der Liebe Christi doch hineindringen möchte zu den für uns unerreichbaren Musliminnen, die in den Harems der arabischen Halbinsel sitzen oder sonst wo. Dafür können wir alle, die wir hier beieinander sind, beten. Unser Herr hat verheißen: Mein Wort soll nicht leer zurückkommen. Jesaja 55, Vers 11. Nun werden einige unter Ihnen sagen: Ach, das war früher mal, heute ist der Islam viel humaner geworden. Ganz sicher sind in vielen Fällen heute ganze muslimische Sippen durch Radio und Fernsehen liberaler geworden und meist wohnen sie in den Großstädten. Was man allerdings aus Khomeinis Iran hört, das lässt das Herz erzittern. Trotz allem Liberalismus kann es aber auch heute noch in Großstädten zu furchtbaren Züchtigungen kommen. Während unseres Aufenthaltes im Libanon haben wir mindestens 4-mal gehört, dass ein muslimischer junger Mann seine Schwester gesehen hat, wie sie mit einem fremden Manne sprach. In jedem dieser Fälle hat der Bruder die Schwester zu einer Autofahrt eingeladen und ihr dabei den Hals durchgeschnitten, damit diese Schande von der Familie genommen würde. Das heißt also, das Mädchen hat sich liberal und modern benommen, aber das wurde in der Praxis nicht von allen Familiengliedern akzeptiert. In Beirut erzählte mir eine Frau, dass ihr Mann eines Nachts angefangen habe, sie mit seinen Schuhen zu schlagen, bis an keiner einzigen Stelle ihres Körpers die Haut mehr weiß, sondern blau und blutunterlaufen war. Das Warum wurde ihr nicht mitgeteilt. Dabei muss ich noch bemerken, dass dieser Mann zusammen mit seiner Frau einmal Taufunterricht hatte und beide dann getauft worden waren. Das ist wiederum ein Beispiel dafür, wie tief der Islam auch bei den Konvertiten noch drin sitzt. Das Unterbewusstsein ist islamisch geprägt und es bedarf eines ständigen und täglichen Aufnehmens des Wortes Gottes, dass hier alles neu werden darf. Im Sinne von 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. In Christus sein heißt eben nicht nur einen Teilbereich des Lebens unter seine Kontrolle zu stellen, sondern der ganze Mensch, sozusagen mit Haut und Haaren, soll unter seinen Einfluss kommen und erneuert werden. Übrigens, wenn wir, die wir Mission treiben, über diese Frage auch immer wieder einmal still werden, dann ist das bestimmt kein Fehler. Denn wie leicht werden auch wir von der Hitze des Tages abgelenkt. Daher ist es sehr wichtig, dass wir die fragenden Frauen und Mädchen aus dem Islam, sofern sie lesen können, ermuntern, täglich im Wort Gottes zu lesen. Wenn sie nicht lesen können, kann in manchen Fällen heute auch die Kassette helfen. Allerdings wird das Lesen oder Anhören der Kassetten oft heimlich geschehen müssen. Ein muslimisches Mädchen aus Marokko schrieb uns einmal: Mein Vater hat eine neue Frau geheiratet und meine Mutter musste mit uns Kindern ausziehen. Das ist alles so traurig. Ich kann nur nachts im Evangelium lesen und möchte unbedingt gerettet werden. Bitte helft mir. Wir haben ihr Auslegungen zu den Evangelien geschickt und ihr Mut gemacht, weiterzulesen, wenn es auch nur nachts sein kann. Eine Frau aus dem Sudan schrieb uns: Mit 7 Jahren wurde ich vollweise und bin mit meinen Geschwistern in einer christlichen Schule erzogen worden. Seitdem kann ich Jesus nicht vergessen. Mit 16 Jahren wurde ich von meinen muslimischen Verwandten verheiratet. Weil ich aber keine Kinder bekam, hat mich mein Mann jetzt entlassen. Bitte schickt mir eure Schriften an die neue Adresse, sonst bekommt mein Mann sie in die Hände und zerreißt sie. Aber bitte schickt mir, dass ich Gottes Wort höre. Diese Briefe sprechen für sich und erklären, was der Islam für die Frau in der Praxis heißt. Wir können und müssen zweierlei tun: Mut machen, weiter mit dem Wort Gottes umzugehen und in der Fürbitte hinter den Einzelnen stehen. Wie auch moderne, gebildete muslimische Frauen oft enttäuscht sind und Hunger nach etwas Besserem haben, wird aus folgenden Briefen klar. Sie sind von einer muslimischen Studentin der Medizin aus Beirut, Faride mit Namen, an uns gekommen. Im ersten Brief schreibt sie: Ich habe den Koran schon einige Male gelesen und gefunden, die eine Stelle stimmt nicht mit der anderen überein. Es ist ein Durcheinander und ich kann keinen Frieden mit Gott darin finden. Ich bitte euch, mir zu helfen, denn ich habe Gott noch nicht gefunden. Ich habe Angst, an ihn zu glauben. Ich lehne es aber ab, an ihn zu glauben, aus Angst vor der Strafe, wie so viele, die auf diese Art an ihn glauben. Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Unserem Leben hier im Libanon muss der geistliche und gesellschaftliche Inhalt wieder gegeben werden. Wir schickten ihr dann das Büchlein »Was muss ich tun, um gerettet zu werden?« und ein Neues Testament. Im zweiten Brief antwortete sie uns dann folgendermaßen: »Ich schreibe dir diesen Brief aus großer Ungewissheit und innerem Durcheinander. Ich schicke dir diesen Brief aus innerem Kampf gegen Angst und Verlorenheit. Und ich weiß, dass ich selber keine Möglichkeit zur Lösung dieses Problems habe. Ich fing an, das Evangelium zu lesen, wie du es mir in deinem Brief empfohlen hast. Vielleicht ist deshalb meine Seele so aufgewühlt. Diese Worte aus dem Evangelium haben etwas in mir geschaffen, was ich bis jetzt nicht verstehe. Bitte hilf mir, so gut du kannst. Ich brauche eine Hand, die mich berührt und heraushilft aus der Not der Welt. Und bitte schickt mir die bestellten Bücher. Vielleicht finde ich meine Seele in der Auslegung des Wortes Gottes. Und zuletzt bitte ich dich, antworte mir schnell auf diesen Brief, denn ich brauche jemand, der mir hilft, meine Seele zum Leben der Liebe zurückzubringen. Wir haben sie daraufhin ermuntert, täglich im Wort Gottes zu lesen und Jesus anzusprechen im Gebet. Da kam dann ein dritter Brief von ihr, in welchem sie schreibt: »Manchmal träume ich, dass ich morgens aufwache, ohne dass es eine Wirklichkeit gibt. Ich habe Angst vor jedem Wort Gottes, das zu mir dringt, vor dem Licht, das dadurch auf mich zukommt. Ich wollte schon eher schreiben. Ich leide in mir selbst und ich weiß nicht warum. Sind es die Nerven? Manchmal denke ich, alles um mich herum lacht mich aus. Nichts befriedigt mich und nichts zieht mich mehr an außer der Religion. Meine Eltern verboten mir, das Evangelium zu lesen, weil wir Moslems sind. Doch finde ich, dass ich zur Ruhe komme, wenn ich das Evangelium lese. Jedes Mal, wenn ich die Büchlein und deine Briefe lese, dann weine ich. Ich weine bitter und fühle, dass ich diese Gnade brauche, vor der ich mich fürchte.« Wir haben ihr auf diesen Brief hin Mut gemacht, einfach weiter im Wort Gottes zu lesen, und wir baten auch den Freundeskreis um Fürbitte für Faride. Und in ihrem vierten Brief schrieb sie uns dann: »Jetzt lese ich täglich im Evangelium, wie du mir in deinem Brief geraten hast. Nun hat etwas Neues in mir angefangen, und Friede und Freude sind in meinem Herzen eingekehrt. Meine Frage heute an dich: Kann eine Muslimin in die Kirche gehen und kann sie Christin werden?« Dieser Brief kam kurz vor dem Krieg im Sommer 1982, und sie hat einen Brief von uns in jenem Sommer nicht mehr bekommen. Im März 1983, also in diesem Jahr, konnte ich sie dann aber in Beirut treffen und ein langes Gespräch mit ihr haben. Es war ein sehr gutes Gespräch, und ich konnte sie einer jungen Missionarin in Beirut zur Seelsorge übergeben. Wie Gott auch einen Jesusfilm benützt, wo wir doch so viele Fragezeichen setzen, zeigt folgender Brief einer Lehrerin aus Tunis: »Ich sah einen Jesusfilm und bekam vom Anfang des Filmes an solchen Frieden geschenkt, dass ich beim Filmende an Jesus glaubte. Bald darauf hatte ich einen Traum. Ich sah ein Kreuz aus Licht und ich ging in diesem Lichte vorwärts. Bitte schickt mir ein altes und ein neues Testament in arabischer Sprache, damit ich das Wort Gottes in meiner Muttersprache lesen kann. Wenn wir bei uns von Träumen hören, dann sind wir immer sehr skeptisch. Aber wir haben in all den Jahren unseres Dienstes immer wieder gemerkt, dass die Menschen im Nahen und Fernen Osten einfach eine andere Mentalität haben wie wir, Europäer, die wir ja meist mehr Verstandesmenschen sind. Auch in der Bibel lesen wir viel von Träumen, welche einzelne Menschen hatten. Deshalb bei Träumen nicht sofort oder nur ein Fragezeichen machen. Auch in Ihrem Fall haben wir zum täglichen Bibellesen ermuntert und zum Gebet. Denn wie der äußere Mensch tägliche, regelmäßige Ernährung braucht, um zu leben, so braucht dies gleichermaßen unser innerer Mensch auch. Dass die meisten Menschen aus dem Islam an der Existenz Gottes nicht zweifeln, geht klar aus folgendem Brief hervor. Ein Mädchen aus Marokko schrieb uns: Oft setzte ich mich nieder und dachte über Gott nach. Es ist mir keine Frage, dass Gott existiert. Ich kann das schon aus der Schöpfung erkennen. Aber warum tue ich das Böse und will es doch im Prinzip gar nicht? Warum überlässt Gott mich in meiner Verlorenheit? Es ist mir nicht genug zu wissen, dass Gott eine Parlaments- oder Gerichtssitzung im Himmel hat, wo entschieden wird über Gut und Böse. Wenn ich in der Prüfung aber durchfalle, wer ist verantwortlich? Mein Verstand? Gott hat ihn mir gegeben. In vielen Nächten habe ich über das alles nachgedacht. Ich brauche einen Weg, auf dem ich gehen kann. Könnt ihr mir helfen? Wir haben ihr natürlich geschrieben von dem einen, der gesagt hat: Ich bin der Weg. Und dass Gott uns nicht der Verlorenheit überlassen hat, sondern uns seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat, durch welchen wir nun Errettung haben können, wenn wir nur wollen. Oft ist es auch so, dass eine junge Muslimin froh ist, wenn sie nur jemand hat, dem sie ihr Herz ausschütten kann. So schrieb uns ein anderes Mädchen aus Marokko: Mein Vater behandelt meine Mutter und mich mit den 4 Geschwistern sehr schlecht. Er lässt uns kaum zur Schule gehen und gibt uns keine Zeit, etwas zu lesen. Wir sollen immer arbeiten, am liebsten in der Fabrik. Ich bin so froh, dass ich in euch jemand gefunden habe, der versucht, mich zu verstehen. Eure Bücher gefallen mir sehr, aber bitte schreibt mir auch persönliche Briefe. Diese persönlichen Briefe gestalten wir immer so, dass sie von uns weg und auf Jesus führen. Meistens suchen wir einige passende Stellen aus der Bibel, welche in die Situation passen, und hängen alles, was wir schreiben, an diesen Gottesworten auf. Denn das muss immer und in allen Fällen das Wichtigste sein, nämlich ins Wort hinein und damit zur Quelle, zu Jesus führen. Wenn dann nach einiger Zeit des Korrespondierens ein Brief wie der folgende, auch aus Marokko, kommt, dann hat das Wort schon etwas ausgerichtet. Sie schreibt: Ich freue mich in Jesus und bin so dankbar, dass ich das Wort Gottes habe, um darin zu lesen, und wenn ich es lese, dann ist er mir nahe. Bitte schickt mir mehr von euren Traktaten, dass ich sie weitergeben kann. Hier lautet dann unsere Antwort: Halte, was du hast, dass niemand deine Krone raube. Ein Mädchen aus Tunis schrieb: Ihr in eurem Zentrum seid für mich eine zweite Mutter geworden, die mich durch die Bibelauslegungen und Schriften in meinem geistlichen Leben ernährt. Hier durften wir nun wirklich die Handlanger Gottes sein, wie man sich das wünscht. Die Mädchen sind immer wieder überwältigt, dass wir uns Zeit nehmen, Ihnen einen Brief zu schreiben. Deshalb möchte ich noch einmal wiederholen, unsere ganze Arbeit an muslimischen Mädchen und Frauen muss von der Liebe geleitet sein. Da sind sie ungeheuer empfänglich dafür, weil sie sehr oft von niemand geliebt werden. Ich möchte hier zwischendurch mal fragen, wer von den anwesenden Frauen und Mädchen hat schon dafür gedankt, dass wir in einem christianisierten Abendland aufwachsen durften? Ob es die Menschen hier in Europa wahrhaben wollen oder nicht, wir alle haben Christus unendlich viel zu verdanken. Wie einzelne Gottesworte zünden können, zeigt folgendes Beispiel. Ein Mädchen aus Marrakesch schrieb, dass sie bei einer Freundin unsere Schriften gesehen und darin geblättert habe. Dabei seien zwei Bibelverse gewesen, welche sie einfach nicht mehr vergessen könne und von welchen sie nicht mehr loskäme. Es war 1. Johannes 1, Vers 9, so wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Und Epheser 4, Vers 25, darum leget die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeglicher mit seinem Nächsten. Zum Schluss noch einen Satz aus einem Brief aus Casablanca. Jesus erleuchtet mich, seitdem ich von ihm aus meiner Verlorenheit errettet wurde. Es geschieht tatsächlich heute, dass junge Mädchen und Frauen aus dem Islam vom Wort Gottes ergriffen werden und sie sich retten lassen. Darum wollen wir nicht müde werden, wenn wir auch in unserer Arbeit nicht gleich und nicht immer Erfolg haben. Wir wollen uns mit Liebe und Geduld ausrüsten lassen und versuchen, anhand von Gottes Wort Hoffnung in die Herzen zu pflanzen. Und dann wollen wir dem Herrn zutrauen, dass er durch sein Wort wirkt. Denn er spricht: Ist mein Wort nicht ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Und unser Herr Jesus Christus, der Herr der Mission, spricht: Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Wenn wir uns von ihm gebrauchen lassen, dann gebraucht er uns auch, um durch uns Menschen zu retten. Begegnungen mit indischen Frauen und Mädchen. Liebe Missionsfreunde, zu Anfang möchte ich ein Wort aus dem Markus-Evangelium lesen. Markus 5, Vers 36. Fürchte dich nicht, glaube nur. Dieses Wort hat der Herr mir mitgegeben auf die Reise nach Indien, Bangladesch und Pakistan. Es war mir eine große Stärkung. Wenn nämlich jemand wie ich, der noch nie in Indien war, plötzlich den Frauen und Mädchen dort eine Botschaft von Jesus bringen soll, dann ist das nicht so einfach. Ich wusste, dass in Indien zurzeit eine Frau regiert, und dass es früher bei den Hindus die Sitte der Witwenverbrennung gab. Mehr wusste ich über die indische Frau nicht. Als ich am 14. Januar dieses Jahres in Manjari anlässlich einer Freizeit zu den dort versammelten Frauen und Mädchen über das Thema »Die Stellung der christlichen Frau« sprach, ergab sich im Anschluss eine lebhafte Diskussion. Es waren Musliminnen, Christinnen und ein Hindu-Mädchen zugegen. Und wir waren unter uns, das heißt, es war kein Mann dabei. Sie beteuerten mir alle, dass sie sonst den Mund nicht aufgetan hätten. Von ihnen habe ich nun einiges über die Stellung der Frau in Indien erfahren. Es war ursprünglich nur eine Sitte bei den Hindus, dass bei der Verheiratung eines Mädchens die Brauteltern die sogenannte Dowry, eine Art Mitgift, bezahlen mussten. Das Minimum einer Dowry sind 30.000 Rupien, was etwa 7.500 D-Mark ausmacht. Ist die Stellung des Mannes eine hohe, muss mehr bezahlt werden. Der Betrag wird bei der Verlobung festgelegt und auch die Termine, wann bezahlt werden muss. Erster Termin ist bei der Hochzeit, ein zweiter und eventuell ein dritter später, meist ein Jahr nachher. Bleibt ein Mädchen unverheiratet, ist das eine Schande. Die meisten Familien in Indien sind nun sehr arm und 30.000 Rupien sind ein sehr hoher Betrag. Haben nun manche Familien einige Mädchen, dann müssen Bauern ihre Reisfelder und andere sonstigen Besitz verkaufen und verarmen total. Andere Familien aber werden dadurch reich. Ist nun der vereinbarte Termin zum Bezahlen vorbei und die Eltern der jungen Frau können nicht bezahlen, dann kann es sein, dass sie geplagt wird. Sie steht unter dem Befehl des Schwiegervaters. Ist er im Zimmer, darf sie niemals sitzen, auch wenn sie sich nicht wohlfühlt oder schwanger ist. Er kann sie schlagen oder ihr nichts zu essen geben. In extremen Fällen wird sie auch umgebracht, denn dann kann der Sohn ja wieder eine andere heiraten und damit eine neue Geldquelle erschließen. Manche junge Frau begeht auch Selbstmord, weil sie die Quälereien nicht mehr ertragen kann. Ich habe während unseres Aufenthaltes in Indien selber 3 Fälle in den englischen Zeitungen gelesen, wo der Schwiegervater Petroleum über die Schwiegertochter schüttete und ihr befahl, sich anzuzünden, dass es wie Selbstmord aussehen sollte. Obwohl nun im Islam eigentlich die Familie des Mannes für die Braut bezahlen muss und dort auch noch so etwas wie eine Versicherung für die Frau im Falle von Scheidung eingebaut ist, hat der indische Islam die Dowry auch übernommen. Bruder K.K. Alawi sagte mir, das ist ganz gegen die Scharia. Die Scharia ist das islamische Gesetz. Leider haben auch die christlichen Kirchen diese Sitte übernommen. Unter den Frauen, zu denen ich sprach, waren 5 unverheiratete Mädchen. Sie sagten mir alle, dass sie lieber die Schande des Unverheiratetseins auf sich nehmen wollten, als dass ihre Eltern verarmen und sie einem ungewissen Schicksal ausgeliefert würden. Auf die Spuren dieser Heiratspraktiken sind wir in ganz Indien gestoßen. In Kaschmir zum Beispiel waren wir am 3. Februar in einem kleinen Hospital in Anantnag, das heißt auf Deutsch die große Schlange, welches von den offenen Brüdern bewusst als Missionshospital geführt wird. Sie haben 37 Betten, aber meist sind sie doppelt belegt. Das heißt, wer schon 2 Tage da war, liegt auf den Fußboden, um das Bett einem frisch Operierten zur Verfügung zu stellen. Aufgenommen werden hauptsächlich Frauen mit nicht normal verlaufenden Entbindungen. Kaiserschnitte und Unterleibsoperationen werden in der früheren Waschküche durchgeführt. Es ist alles so primitiv, wie wir uns das kaum vorstellen können. Eine Ärztin, sie ist Engländerin, hat uns herumgeführt und zu einigen der Fälle etwas erzählt, dass uns die Haare zu Berge standen. Da war eine Patientin aus einem Nomadenstamm im Himalaya, hochschwanger, 3 Tage im tiefen Schnee alleine zum Krankenhaus gewandert, um ihr Kind zur Welt zu bringen. Sie hatte schon etliche Kinder tot geboren und wollte nun endlich mal ein lebendes haben. Sie kam total erschöpft an und sagte nur, »Bitte, lasst mich ausschlafen, ehe ihr den Kaiserschnitt macht.« Und dann ist sie sofort eingeschlafen. Wir sahen eine 15-jährige Frau, die nicht entbinden konnte, weil die Unterleibsorgane noch zu klein und nicht ausgewachsen waren. Sie hätte schon am Morgen einen Kaiserschnitt haben sollen, der aber wegen eines Herzkollapses nicht durchgeführt werden konnte. Die Ärztin hoffte, dass dies am nächsten Morgen dann möglich sein würde, da sie sonst für das Leben des Kindes im Mutterleibe fürchtete. Eine andere Frau bekam gerade eine Blutinfusion. Es wurde uns gesagt, dass sie eine der wenigen Glücklichen ist, der man solches zugesteht. Wenn sonst eine Frau am Verbluten ist, sagt meist die Verwandtschaft, »Also wir sind zu schwach zum Blutspenden und Geld können wir keins dafür ausgeben.« Da nehmen sie die Frau mit nach Hause und die Ärztin sagte, dass dies für sie jedes Mal herzzerreißend sei, da man in jedem Falle nach kurzer Zeit hört, dass die jeweilige Frau gestorben ist. Wozu Geld ausgeben, wenn eine neue Frau doch Geld mitbringt? In Kaschmir essen die Menschen 3-mal am Tag Reis zusammen mit einer Art von grünem Gemüse. Fleisch oder Milch gibt es höchst selten. Das Durchschnittseinkommen im Monat liegt bei 100 Rupien, das sind 25 D-Mark. Wenn sich nun die Großfamilie ans Essen macht, dann bekommen zuerst die verheirateten Männer, dann die unverheirateten Männer und Söhne, dann die verheirateten Frauen und zum Schluss die unverheirateten Mädchen, was übrig geblieben ist. Dadurch sind diese Mädchen meist so falsch und unterernährt, dass sie, wenn sie mit 12 oder 13 Jahren verheiratet werden, oft eine Geburt in so jungen Jahren gar nicht überstehen. Und das Resultat aus diesen Heiratspraktiken? Gerade in Kaschmir gibt es nicht mehr genug Mädchen zum Heiraten. Es gibt auch gewisse Kasten in Indien, wo es zugelassen wird, dass 2 Brüder eine Frau haben können. Sie sehen also, in jeder Krisensituation lässt man die Frau fallen. Es ist eine böse, es ist eine teuflische Angelegenheit und es hat sich mir schwer aufs Herz gelegt. Wir können nur bitten, Herr, erbarme dich. Als unser Bruder Keke Alevi mir dann erzählte, dass er seine Ehe christlich begonnen und nichts, das heißt keine Dowry für seine Frau verlangt habe, da wurde mir klar, dass auch hier nur durch Christus etwas neu werden kann. Beten doch auch Sie alle mit, dass sich viele Herzen in Indien ihm auftun und hier ein Einbruch geschehe in Satans Macht und die Frauen und Mädchen dort neue Hoffnung bekommen. Übrigens, was haben wir Frauen und Mädchen im christlichen Abendland Jesus zu verdanken, ob wir es wissen oder nicht? Und nun möchte ich Ihnen noch einige Begegnungen mit einzelnen Frauen erzählen. Bruder Keke Alevis Frau Jasmin stammt aus einer Konvertitenfamilie. Der Vater war ein gebürtiger Muslim aus dem Punjab und musste fliehen, nachdem er Christ geworden war. Er floh nach Südindien und wurde Kolporteur bei der Bibelgesellschaft in Bangalore, und er soll ihr bester Kolporteur gewesen sein. Die Mutter kam mit 12 Jahren zum Glauben, auch sie stammt aus einer islamischen Familie, durch Missionare. Die Eltern warfen sie deshalb zum Haus hinaus. Eine englische Missionarin hat sie daraufhin zu sich genommen und erzogen. Jasmin selbst trägt viel Verantwortung als Hausmutter in Mandschurie, besonders wenn ihr Mann so viel unterwegs ist. Sie braucht viel Fürbitte. Von Mandschurie aus waren wir einen Abend in Malappuram, wo wir das Hospital der lutherischen Kirche besichtigten. Dort ist eine Inderin, Dr. Victoria mit Namen, Chefärztin. Ihr Mann ist der Manager des Hospitals. Es hat mich nun sehr beeindruckt, von diesem Ehepaar zu hören, dass sie nach ihrem Studium in Amerika dort gearbeitet haben und zusammen $100.000 im Jahr verdienten. Als man sie nun fragte, ob sie bereit wären, die Leitung des Hospitals in ihrer Heimat zu übernehmen, bei einem Gehalt von nur $1.000 im Jahr, sie zugesagt haben und um Christi willen auf Reichtum verzichteten. Dr. Victoria selbst spendet 3-mal im Monat Blut, und Sie verstehen jetzt auch warum, nachdem ich Ihnen schon vom Hospital in Kaschmir berichtet habe. Das gibt es also auch in Indien. In Bangladesch haben wir 2 Tage bei Bruder Wahab im Haus gewohnt. Seine Frau Murshida erzählte mir, dass sie ihren Mann nach seiner Bekehrung sehr angegriffen habe, weil er den Islam verlassen hatte. In Bangladesch sind ja 80% der Bevölkerung Moslems. Eines Nachts hatte sie nun einen Traum. Sie war in einem Boot auf dem Ganges und es war Sturm und das Boot wollte untergehen. Sie rief um Hilfe, denn sie war am Ertrinken. Da sah sie Jesus und neben ihm stand ihr Mann und es wurde ihr gesagt, es kann dir nur geholfen werden, wenn du den Glauben deines Mannes annimmst. Sie erwachte in Schweiß gebadet und erkannte, dass sie verloren ist und es nur Hilfe bei Jesus gibt. Wie erstaunt war ihr Mann, als sie am anderen Morgen als erstes zu ihm sagte, ich möchte getauft werden. So kann Jesus eingreifen. Heute ist sie ihrem Mann eine ausgezeichnete Hilfe bei seiner Arbeit. Zusammenfassend möchte ich sagen, Indien hat eine Gnadenzeit von mehr als 250 Jahren hinter sich. Außer europäischen wirkten auch viele amerikanische und kanadische Missionare dort. Die britische Kolonialzeit hat sich niedergeschlagen im Stil von Gebäuden, in der Anlage von Städten und im Bau von Straßen und Brücken. Aber eine Christianisierung der indischen Völker hat nicht stattgefunden. Wenn wir an die Stellung der Frau denken und an die Heiratspraktiken im Blick auf die Dauri, die ursprünglich nur bei den Hindus üblich war, dann kann man eher von einer Hinduisierung sprechen. Die Gesichter der Frauen sehen meist hoffnungslos und zertreten aus. Dabei hat sich die Bevölkerung Indiens in den letzten 20 Jahren etwa verdoppelt, von 400 auf 800 Millionen. Es wimmelt überall von Menschen wie in einem Ameisenhaufen. Als Fazit meiner Indienreise habe ich ein Gebet aufgeschrieben, welches ich während unserer Reise dort niedergeschrieben habe. Ich möchte es Ihnen zum Schluss vorlesen. Herr Jesus, ich kann Indien nicht verstehen. Dank sei dir, dass du weißt, was Indien bedarf. Erbarme dich und rette noch viele Inder und Inderinnen, ehe die Atombomben explodieren und dein Gerichtstag kommt. Wir rechnen mit dir und danken dir für alles, was du noch tust. Du weißt um jeden Einzelnen, der noch gerettet werden soll. Bitte hilf, dass sie alle dein Wort in die Hände bekommen, ob Muslim, Hindu oder irregeleiteter Christ. Amen.